auch besonders auf die, die laut geschrien werden. Herr, und wir bekennen, dass wir das viel zu wenig in Anspruch nehmen, dass du auf unsere Gebete hörst. Und wir legen das heute Morgen hier vor dich hin und sagen dir, Herr, höre unsere Gebete. Amen. Crime Time. Wer liest gerne Krimis? Okay. Das ist die Hälfte. Oh, Leute. Da komme ich ja genau richtig heute. Genau. Ich habe euch da was mitgebracht. Bisschen ins Thema. Mit dem Richterbuch so auf sich. Irgendwie geht mein Mikrofon noch nicht so gut. Ich rede einfach weiter, bis irgendjemand was tut, ja? Könnt ihr mich hören? Ich kann auch ganz laut schreien. Es gibt auch Gemeinden ohne Mikrofon. Genau. Also der Andrew hat uns schon ein bisschen 14 Tagen mal so ein bisschen rumgefragt, so kleine Quiz Umfeldes. Richter war jetzt nicht so knackig bekannt, würde ich mal sagen. Deshalb danke, dass du uns da reingeholt hast. Es geht um die 330 Jahre vor noch eine Batterie. Ja, gucken wir mal. Ansonsten rede ich ohne weiter. Also, das sind die 330 Jahre der vorstaatlichen Zeit Israels. Also wir reden nicht von 30 Jahren oder 60 oder so, sondern von einer sehr langen Zeit. Die Siedlung eines gelobten Landes nicht so smooth vonstatten geht, können wir uns vorstellen. Die Kanaaniter waren nicht hoch beglückt, dass plötzlich 12 Stämme Israels bei ihnen an der Tür standen, beziehungsweise sie standen ja nicht an der Tür, die standen ja direkt drin. Also war das ein Prozess der Annäherung, können wir das leider nicht nennen, sondern das war ein Prozess der kriegerischen Auseinandersetzung, volle Pulle. So, dass die Unterdrückung Israels durch die Kanaaniter auch als direkte Folge daraus verstanden werden könnte, wenn wir das so sehen wollen, was die Israeliten taten, missfiel nämlich dem Herrn. Vielleicht hat er es ihnen deshalb nicht ganz so leicht gemacht, das gelobte Land zu erobern. In Richter 2, Vers 11 steht sehr deutlich, die Israeliten und je, wie genervt also musste Gott gewesen sein. Wer hat Kinder? Missfällt es euch ab und zu, dass sie nicht so das tun, wozu du sie aufgerufen hast? Täglich, genau, täglich. Oh. Was mache ich mit denen? Der hat zugelassen, dass es 20 Jahre wirklich schlimme Unterdrückung durch Jabin, den König von Kanaan, geschehen. Das hat er zugelassen. Dem müssen wir uns einfach mal stellen. So, jetzt haben wir ja viel gesungen zum Thema Gebet. Das Gebet fiel den Israeliten nicht so leicht. Das Mikrofon da weg. Guck mal. Funktioniert das einfach so? Gut. Also das Schreien des Volkes, davon ließ Gott sich bewegen. Ich möchte fast sagen, zu ihrem Glück. Benommen haben sie sich ja schlecht. Und von Gott wissen wollten sie auch nichts. Aber wenn sie geschrien haben, dann hat Gott sich was Neues ausgedacht. Und so können wir Richter verstehen. Er setzte Richter ein. In der Bibel steht, er erweckte sie.
Das fand ich eine ganz interessante Formulierung. Er holte sich Menschen, von denen er sicher sein konnte, dass sie auf ihn hören. Also nicht irgendwen. Die mussten ja schon mal was erwiesen haben. Und wenn das Volk auf diese Richter hörte, dann lief es gut. Was Gott dann aber erleben musste, ist, wenn die starben, war wieder alles beim Alten. Also nochmal die Frage, wie frustriert muss Gott eigentlich gewesen sein in dieser Zeit? Und er hat ihnen gute Leute gegeben. Du hast sie schon erwähnt, ne? Gideon, Simson, Deborah, Samuel war auch Richter, Saul war später auch Richter. Also Gott prüft hier das Volk auf sein Vertrauen und auf seinen Glauben hin. Was er erlebt? Kein Lerneffekt. Gar keiner. Und dass Gott sich durch den wiederholten Ungehorsam des Volkes nicht davon abbringen lässt, helfend einzugreifen, das zeigt uns einfach nur, wie groß sein Herz und seine Liebe zu seinem Volk ist. Wie riesig. In Kapitel 4, Vers 6 können wir lesen, der Herr der Geschichte und des Geschicks Israel ist Gott der Herr. Und dann kommt ein Komma. Und dann kommt eine Ergänzung, die ich wichtig finde. Nämlich der Gott der Herr, der für Israel streitet. Dass er also Gebete erhört und gerne hilft, gehört zu den elementarsten Glaubenserfahrungen des Gottesvolkes. Und noch deutlich vor der Richterzeit gibt Gott eine Zusage, die wir im Kopf behalten sollten, für die vielen Fragen, die wir am Ende meiner Predigt noch haben werden. Kann ich schon versprechen. Möchte einer gehen? Es gibt keine großen Antworten. Es gibt mehr Fragen als je zuvor. Denn da gibt es eine Stelle in 2. Mose 14, da spricht Mose zum Volk Israel beim Durchzug durch das Schilfsmeer. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu. Ich glaube, alles Eigenschaften, die das Volk nicht so drauf hatte. Ne? Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu. Was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Da könnte man ja mutig losgehen, oder? Klingt doch nach, gib's ihm. Und dann kommt der Satz, der Herr wird für euch streiten. Und es kommt immer ein Komma. Auch bei Mose. Und ihr werdet stille sein. Okay, jetzt springen wir hinein in unseren Tatort. Wie bei jedem guten Krimi könnt ihr euch am Ende selbst einen Kopf machen. Habe ich mir vorgenommen. Deshalb bleiben viele Fragen offen. Genau. Und über das Wieso und Warum des Tathergangs und der Motive der handelnden Personen, da kann man aus der langen Einleitung, die wir jetzt hier gegeben haben, Andrew zuerst, dann jetzt ich, so seine Schlüsse ziehen. Also, es ist Crime Time in Galiläa, nördlich des Sees Genezareth. In der kanaanäischen Stadt Hazor hat König Jabin das Sagen. Und seitdem Josua tot ist, haben die 12 Stämme Israels die Richter und die haben das entscheidende Wort. Davon war eins eine Lady, Deborah. In einer Männergesellschaft haben es nur wenige Frauen in Führungspositionen geschafft. Ist irgendwie wie heute. Deborah war so eine gotterweckte Führungskraft. Und ihr Amt, das brauchte Weitsicht, Klugheit, Besonnenheit. Sie brauchte die Fähigkeit, sich mal so innerlich ein bisschen zu distanzieren von den Vorfällen, die da so geschahen. Und ich finde, sie brauchte auch die volle Bandbreite von Gerechtigkeitskompetenz. Ne? Andrew hat uns gesagt, die saßen dann am Tor und jeder Hinz und Kunst kam vorbei und sagte so, sag mal, was richtig ist. Die sollten ja Recht sprechen. So, jetzt sitzt Deborah unter der sogenannten Deborah-Palme, das fand ich auch hübsch, die heißt bis heute so, zwischen Bethel und Rama im Gebirge Ephraim. Und seit 20 Jahren ist ihr Volk quasi eigentlich selbst verschuldet unter der Hand von König Jabin. Und da steht auch ein ganz harte Vokabel. Da steht im Text, Gott verkauft sie unter die Hand Jabins. Starke Begriffe, ne? Sie werden geknechtet und unterdrückt durch den Feldhauptmann Sisera und immer wieder kommt es zu Überfällen, Plünderungen und Vergewaltigungen. Das Volk schreit zum Himmel. Ja, so kann und so soll das auch nicht mehr weitergehen, denn zu viele Opfer wurden gebracht und noch immer gibt es keinen Frieden. Und im Krieg muss man immer genau wissen, wer ist Freund und wer ist Feind. Und so sehen wir auf der einen Seite Deborah, die Richterin Israels, zusammen mit dem Feldhauptmann Barak und 10.000 Mann. Und auf der anderen Seite sehen wir König Jabin, der mit einem volksgroßen Heer daherkommt, also mehr als 10.000 Mann, und 900 eiserne Streitwagen hat. Aber mit den Israeliten, die haben mehr Glück als die 900 Streitwagen, denn sie haben eine Prophetin als Richterin. Und diese Prophetin ruft eines Tages den Feldherrn Barak zu sich. Und was sie ihm zu sagen hat, würde ich jetzt mal als unangenehmes Mitarbeitergespräch bezeichnen. Sehr unangenehmes Mitarbeitergespräch. Denn sie trifft den Nagel auf den Kopf, wenn sie sagt, sag mal Barak, Gott hat doch mit dir geredet und dir einen Auftrag gegeben. Doch, bis dahin sagt er noch, ja. Mit 10.000 Leuten solltest du, aus den Stämmen Naphtali und Sebulon, also er sollte die zusammenziehen, solltet ihr auf den Berg Tabor ziehen. Innerlich möchte ich noch sagen, und seid ihr da? Nein. Gott hat dir doch gesagt, dass er dir Sisera mit allen Streitwagen und seinem Heer in deine Hände geben will. Die Szene kann ich mir super vorstellen. Ihr euch auch? Super. Ich sehe den da schon stehen. Bisschen peinlich. Wieso weiß sie das eigentlich alles? Eigentlich wollte ich mich vor der Aufgabe drücken. Also entschuldige mal, sehr gefährlich. Gar nicht gemütlich. Wer sagt mir, dass Gott bei mir ist? Wer sagt es mir? Seit 20 Jahren kämpfen wir hier. Dann denkt er sich, Angriff ist die beste Verteidigung. Also sagt er zu Deborah, ja, wenn du mitgehst in den Krieg, dann komme ich auch mit. Aber wenn du nicht gehst, bleibe ich auch zu Hause. Ich glaube, er unterschätzt sie. Weil das, was wir hören, ist, sie sagt, klar, ich gehe mit. Sie hat keine Angst, in den Krieg zu ziehen. Sie folgt dem Auftrag Gottes. Auch noch genauer, hätte ich schon zeigen wollen, aber na gut. Sie hat keine Angst, in den Krieg zu ziehen, weil sie folgt dem Auftrag Gottes. Und noch genauer, sie folgt eigentlich genau dieser Zusage. Denn die kennt sie ja. Das stand ja schon in Mose, das wurde schon erzählt. Der Herr wird für euch streiten. Sie hat es also kapiert. Was hat sie kapiert? Es geht nicht um Barak oder um sie als Richterin, als Deborah, als die Person, die sie ist. Es geht nicht darum, dass sie als Frau mit einem Feldherrn in den Krieg zieht oder Amazone ist oder was auch immer man da so hineingeheimnissen kann, sondern es geht darum, dass sie endlich jemand ist, der auf Gott hört und weiß, was jetzt zu tun ist. Und so folgt sie, denn es geht um Gott und sein Volk und es geht um Glaube oder Unglaube und es geht ums Hingehen oder ums Verweigern. Also sagt sie, ich gehe mit dir, aber du wirst auf dem Weg keinen Ruhm einfahren. Gott wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. Wollt ihr noch mal kurz hören, was Barak jetzt denkt? Oh, ist klar. Du wirst den Ruhm einfahren. Ja. Okay, dann gehen sie. Neue Szene. 10.000 israelitische Soldaten auf dem Berg Tabor. Wer diesen Berg schon mal irgendwie gesehen hat oder Bilder gesehen hat, das ist eine sehr kahle Steppe und dann kommt ein noch kahlerer, großer Berg. Wenn sich darauf 10.000 Leute versammeln, dann ist da voll und das sieht auch jeder. Also kriegt das der Heeresführer Sisera auch mit und er mobilisiert natürlich sofort seine Truppe. Wir haben schon gehört, ne, die ist sehr gut equipped, die können dagegenhalten. Eigentlich denkt er, das habe ich gleich. Das erledige ich mal im Gehen. Direkt Samstagmorgen nach dem Frühstück. Aber was passiert? Wenn wir mal die Nahaufnahme in unserem Krimi da direkt drauf zoomen, dann sehen wir, sie verlieren. Die Kanaaniter verlieren. Was ist los? Sisera hat noch nie eine Niederlage eingesteckt. Der konnte sich immer darauf verlassen. Coole Armeeausrüstung, noch coolere Wagen. Was ist los? Und jetzt erkennt er, dass er den Kampf verloren hat und es aussichtslos ist. Und was macht er? Er macht sich zu Fuß aus dem Staub. Von seinem Heer überlebt keiner, lesen wir in der Bibel. Ein furchtbares Schlachtfeld, das er da hinterlässt. So, jetzt haben wir von der ersten nicht ganz unbedeutenden Frau gehört. Jetzt hören wir noch von einer zweiten. Die heißt Jael und die treffen wir jetzt. Wir haben im Hinterkopf, Sisera flüchtet zu Fuß. Jael ist verheiratet mit Heber und sie gehört zum Stamm der Keniter und die leben mit König Jabin, na sagen wir mal, in friedlicher Koexistenz. Entnehme ich auch Kapitel 4. Ne? Ihr lest einfach alles nach, dann wisst ihr, dass ich recht hatte. Die Keniter leben als eigenständiges Nomadenvolk, die sind Handwerker und sie sind die Nachfahren des Stammesvaters Kain. Und sie waren sozusagen deshalb auch sehr eng mit der Geschichte Israels verflochten. Waren sie gläubige Menschen? Dazu steht im Buch der Richter nichts. Wir wissen es nicht. Das ist auch wichtig zu wissen, das müsst ihr auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich etwas beurteilen. Also, ich hier mit meinen Folien, neuer Tatort. Wir sehen Jael in Großaufnahme vor ihrem Zelt. Ihr Mann Heber scheint nicht zu Hause zu sein. Wann wird er wohl wiederkommen? Hoffentlich ist ihm in den letzten Tagen in diesen Wirren des Krieges nichts passiert. Sein Handy ist aus. War nur ein Test, ob ihr noch zuhört. Denn über Heber steht echt nichts im Text. Aber wir kennen so viele Geschichten, auch aus dem Kindergottesdienst und so, und da wird uns erzählt, der Mann ist nicht zu Hause und so. Wissen wir nicht. Es war das Frauenzelt. Keine Ahnung, wo das Männerzelt stand. Vielleicht war er zu Hause, aber er war nicht dort. Halten wir es mal so fest. Aber das Kriegsgeschehen war richtig nah dran und Jael konnte das hören. Und ich denke, sie hat alles gehört. Die Streitwagen, die verletzten Rufe der verzweifelt Sterbenden, keine Ahnung, alles das. Und dann entdeckt sie diesen Mann in voller Militärausrüstung, der direkt auf ihr Frauenzelt zuläuft. Hilfe! Was mag da in ihrem Kopf los gewesen sein? Erkannte sie Sisera überhaupt? Kannte sie den Mann überhaupt? Wir hatten es ja gerade, es gibt kein Handy und keine Mobilfunks, keine Fernsehsendungen oder ähnliches, wo man immer alle Leute gleich denkt, man kennt die schon seit 100 Jahren. Es wurde geplündert und gemordet, Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Diese perfide Art der Kriegsführung funktioniert ja bis heute und auch da war das eine große Gefahr. Also wie viel Zeit hatte Jael, der Mann rennt auf ihr Zelt zu, so dass sie es sehen kann, wie viel Zeit hatte sie, über irgendetwas nachzudenken? Kaum. Wie viel Zeit hatte sie zum Fliehen? Auch nicht. Also was soll die Frau machen? So, und jetzt sind wir mal im Text, damit ihr auch ein bisschen was zu tun kriegt. Dürft ihr es mitlesen. Jael aber ging hinaus, Sisera entgegen und sie sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in den Eingang des Zeltes und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand. Was will er? Sich verstecken. Schlafen. Genau. Okay. Wir lesen noch kurz weiter. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer, ich hatte gesagt, ne, es sind Handwerker, es waren Schmiede in der Mehrzahl, in ihre Hand und sie ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet, in tiefem Schlaf gesunken und so starb er. Was eine brutale Tat. Ich lass mal kurz wirken. Der biblische Text in Richter 4 und auch das Kapitel 5 nennen uns das explizite Motiv von Jael an dieser Stelle nicht. Alles, was ich vorher gesagt habe, ne, die Fragen, die ich mir selber gestellt habe, wir finden keine Antwort darauf. Es gibt historische und theologische Kommentare, die geben Erklärungsansätze. Habe ich euch ein paar von mitgebracht. Wichtig finde ich nochmal den Punkt, ich gehe nochmal kurz zurück. Entschuldigung. Da steht zum Beispiel, sie deckte ihn mit einer Decke zu. Dieses mit der Decke zudecken ist ein Angebot von Schutz. Das ist eigentlich ein Versprechen. Ich beschütze dich. Sie gibt ihm mehr als er fordert. Sie gibt ihm Milch statt Wasser. Jetzt könnte man sagen, wenn wir das hier anschauen, was sie eigentlich ihm gibt und verspricht oder zusagt, ist eigentlich ein großer Vertrauensbruch. Ich hatte auch vorher gesagt, ne, die sind eigentlich in einer Art friedlicher Koexistenz mit dem König Jabin, also auch mit Sisera, dem Feldherrn von Jabin. Also was passiert da gerade? Die Bibel bewertet diesen Bruch des Gastrechts jedoch nicht negativ, sondern sie preist Jael als die Gesegnete unter den Frauen. Das entnehmen wir Kapitel 5, Vers 24. So, dann gibt es politische Motive. Ne? Wir könnten sagen, okay, Jael befreit im Grunde Israel und zeigt sich da sehr solidarisch, befreit Israel von der Unterdrückung, die sie erleben. Sie wusste dann demnach, dass das der Feldherr ist, der nie aufhören wird und der seit 20 Jahren das Volk Israel drangsaliert. Sein Tod sozusagen beendet diese Bedrohung und das wird ja auch in Deborahs Siegeslied in Kapitel 5 als Heldentat gefeiert. Also es kann auch als mutiger Schlag gegen den Feind gewertet werden und würde zeigen, dass die Loyalität gegenüber dem Volk Israel bei Jael und gegenüber deren Gott höher gewichtet ist, als dass ihr Mann sagt, wir sind mit denen im Frieden. Andere Ausleger vermuten, dass Jael den geflüchteten General tötet, um nicht selbst als Komplizin dazustehen. Könnte man ja auch vermuten, wenn man ihn in ihrem Zelt findet. Und es könnte auch der Selbstschutz sein, den ich eben ja auch hinterfragt habe. Ne? Die Frau hatte nicht viel Zeit zu überlegen, worauf sie jetzt hier wartet mit dem Kerl. So, und dann gibt es religiöse Motive. Denn da ist ja noch das Eintreten der Prophezeiung. Deborah hatte ja eine Prophetie zum Besten gegeben und hat gesagt, dass der Feldherr Sisera in die Hand einer Frau gegeben wird. Dass der mächtige Feldherr nicht im Kampf, sondern durch die Hand einer Frau mit einem alltäglichen Werkzeug, ne, dem Zeltpflock, stirbt, das gilt in der antiken Literatur als ultimative Demütigung des Gegners. Schlimmer geht's nicht. Also Jaels Tat sehen wir dann als die Erfüllung des göttlichen Wortes. So, geht noch ein bisschen weiter. Da nahm Jael, nein, das war das andere. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Flock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, dem König von Kanaan, vor den Israeliten. Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Was denken wir jetzt? Das ist übrigens eins der historischen Gemälde zu diesem Thema. Ich dachte, ich enthalte es euch nicht vor, damit ihr es euch auch wirklich vorstellen könnt, wie das aussah. Ihr guckt ja Tatort, dann könnt ihr das aushalten, habe ich gedacht. Ich habe es ja vorher gefragt. Also aus diesem Mord erwachsen viele Jahre Frieden, 40 ungefähr. Von Jael hören wir nichts mehr, außer in Kapitel 5, das habe ich eben schon erwähnt. Da wird sie als die Gesegnete unter den Frauen beschrieben. Die Richterin Deborah besingt sie in einem Siegeslied und das gehört auch zu dieser Geschichte. So, was bleibt uns Hobbykommissaren denn jetzt hier als Feststellung? Auf der Seite der Siegreichen stehen Deborah und auch Barak, der alte Feigling. Und Deborah, die führt nicht nur durch militärische Macht, sondern sie führt durch ihr Hören auf Gott. Ne? Sie hat den Feigling in Schwung gebracht, hat gesagt, hol das her, wir gehen jetzt los. Und sie wird seither als Mutter in Israel bezeichnet, auch Kapitel 5, Vers 7, was eine Form der geistlichen Mutterschaft beschreibt, nämlich zu schützen, zu erziehen und voranzugehen, wenn die anderen der Mut verlässt. Und auf der Seite der Mörderin steht Jael ganz alleine. Und ihre Handlungsfähigkeit wirkt sehr entschlossen. Und irgendwie ist sie ja auch entschlossen, Gottes Gerechtigkeit durchzuziehen. Und obwohl Jaels Tat moralisch schwierig ist, ohne Frage, wird sie aber in der Bibel als Akt der Befreiung von Tyrannen gefeiert. Ist sie damit eine moralisch verwerfliche Randfigur der Bibel? Ich finde nicht. Und sie hat eine hohe Bedeutung für die Befreiung Israels. Denn erst danach wurde es besser für die. Danach waren sie befreit. Und jetzt kann man so einen ganz kühnen theologischen Schwung machen. Erster Sonntag Passionszeit, können wir nochmal drüber nachdenken. Der Sieg über den Feind, das hast du eben schon gesagt, ist Christus. Und in manchen Auslegungen wird Jael als die Vorläuferin gesehen, die dem Feind den Kopf zertritt. Das finden wir auch schon, ganz weit vorne in der Bibel. Genesis 3,15 ist das, 1. Mose 3,15. Und im Grunde genommen sehen wir wieder mal, wie da Dinge so ineinander fassen und erklärbar werden, trotz all der moralisch bedenklichen Dinge, die da geschehen. So, jetzt haben wir die Seite der Siegreichen, die Seite der Mörderin, aber was ist die Seite Gottes? Gott demütigt die Kanaaniter, indem er zwei Frauen den Sieg über sie in die Hand gibt. Maximale Demütigung. Das ist die maximale Demütigung Gottes gegenüber seiner Feinde, der Ungläubigen. Wir wollten ja über unbekannte, aber nicht unbedeutende Personen aus dem Alten Testament sprechen. Das habe ich jetzt gemacht. Habe ich euch zwei mitgebracht. Genau. Ich habe mehr die Frage, darf dieser Krimi aus Richter 4 uns heute Morgen mal unser heiles Bibelweltbild ein bisschen zum Kippeln bringen? Ist das erlaubt? Darf es uns stören? Deborah und Jael sind Beispiele für heilige Kühnheit und Gottes souveräne Wahl von Werkzeugen. Und es ist nicht das, was unsere menschliche Erwartung an das Ganze ist. Da denken wir, hätte sie nicht einen netteren Weg finden können? Komm, das geht doch auch mit Gnade und Barmherzigkeit. Schmeiß doch die anderen einfach aus dem Land. Lass die Neuen einziehen. Alle möglichen Gedanken haben wir da und die sind so ein bisschen Gucci-Gucci. Gott zeigt uns hier, er ist nicht Gucci-Gucci. Er demütigt seine Feinde und zwar richtig. Und jetzt mache ich mal eine ganz, und wir behalten so im Hinterkopf, ne, Altes Testament, es geht hier nicht um uns, es geht um die Befreiung Israels. Aber ich mache trotzdem mal so einen Bogen, weil ich finde, das kann uns auch was sagen. Und ich schlage mal den Bogen zu Dietrich Bonhoeffer und da habe ich euch ein Zitat mitgebracht. Die Welt ist ein Tatort und das war sie ja zu Bonhoeffers Zeiten und jetzt gehe ich mal von aus, dass jeder von euch weiß, dass er im aktiven Widerstand war und auch hingerichtet wurde 1945, deswegen, dass er Pastor war, also Theologe. Und er sagt, die Welt ist ein Tatort. Dietrich Bonhoeffers Aufforderung dazu ist, dem Rat in die Speichen zu fallen, statt nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden. Ist auch ein krasser Satz. Jetzt haben wir eine krasse Geschichte und jetzt haben wir einen krassen Satz. Denn wenn man sich damit auseinandersetzt, dann gucken wir auf die Richterin und die Mörderin und sagen, die beiden folgten dem göttlichen Aufruf zum Losgehen und zum Widerständigsein. Und zwar, um widerständig zu sein, um die Ursache zu beseitigen und nicht nur Folgen zu lindern. Also es ging um ganz oder gar nicht. Es ging um alles. Jetzt gucken wir auf Bonhoeffer. NS-Regime, die Juden wurden ermordet. Er hat das angeprangert, er hat den aktiven Widerstand gesucht. Ging es um das Verbinden oder ging es um alles? Um alles. Und am Ende hat er alles gegeben, was er hatte, nämlich sein Leben. Also was ist die Botschaft? Gott traut uns allen was zu. Und Gott traut uns allen nicht nur ein bisschen was zu. Ne? Barak war die Abteilung ein bisschen was. Deborah ist die Abteilung alles. Heber, ja, als Mann war gar nicht da. Jael ist die Frau der Stunde gewesen. Gott traut ihr alles zu. Gott mutet uns auch heute in der Welt was zu. Und wir können erkennen, dass Gott sich überhaupt nicht bindet an gesellschaftliche Hierarchien oder Geschlechterrollen. Ist dem Piep egal, Mensch ist Mensch. Und er benutzt die, die oft übersehen und unterschätzt werden, finden wir im 1. Korinther 1,27. Und er nutzt Menschen, um seine Pläne zu verwirklichen. Und das kann auch krass sein, wie wir gerade gehört haben. Und was wir verstehen dürfen, ist, nichts disqualifiziert einen von uns, um von Gott gebraucht zu werden, außer er ruft und wir gehen nicht hin. Also nicht hingehen oder es nicht durchzuziehen, dürfte da jetzt keine Option mehr sein, liebe Gemeinde, liebe Christen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie ist denn da unsere Antwort? Gehen wir hin, wenn Gott uns ruft? Fallen wir dem Rat in die Speichen oder sagen wir, oh, wenn es dir so schlecht geht, dann kannst du gerne zu mir kommen und dann können wir gerne drüber sprechen. Das nenne ich verbinden. Ne? Treten wir auch mal ans Vorderrad und sagen, Entschuldigung, so wird hier nicht mit Leuten umgegangen. Oder sagen wir nur so, kommt doch rein. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Bitte sagt immer, kommt rein. Aber habt auch das Rad im Kopf. Ne? Bonhoeffer hat sehr klar gesagt, der Satz, der ging noch ein bisschen, das Zitat geht ein bisschen weiter, ihr findet das auch alles im Internet. Kirche und Christen dürfen nicht nur Seelsorge an den Opfern betreiben, sondern sie müssen das tödliche System, damals das NS-Regime, sie müssen es stoppen. Und ich muss euch sagen, ich habe großen Respekt vor Leuten wie Bonhoeffer oder Alfred Delp, wir können auch ganz viele nennen. Ich habe großen Respekt vor Jahl, auch wenn ich sage, Mord käme für mich nicht in Frage. Aber das sage ich ja nur, weil es noch nie jemand von mir erwartet oder gefordert hat. Ich habe auch sehr großen Respekt vor Deborah, die genau hingehört hat und gesagt hat, gehe ich sofort. Ich weiß genau, Gott streitet für mich. Die hat keine Zweifel daran gehabt. Sie ist als Frau in den Krieg gezogen. Das war schon eher ungewöhnlich, nur um es nochmal zu sagen, auch wenn die Bundeswehr jetzt auch weibliche Rekruten hat. Damals war das nicht so. Ne? Also ich habe euch ja gesagt, ne, für mich sind das die Befreierinnen Israels, die einen großen Anteil daran haben. Und sie finden meinen großen Respekt. Und dass wir heute eigentlich noch mehr Fragen an diesen Text als Antworten haben, finde ich auch richtig. Das ist eine Welt, in die wir da eintauchen, die für uns nicht so gut verständlich ist oder nicht so einfach zu verstehen ist. Aber ich glaube, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir sagen, okay, Gott ist doch noch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und Gott kann auch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Dann finde ich, fordert uns das eigentlich zu Gebet auf. Und nicht zu Gebet der leisen Art. Ne, in diesen Tagen, der Ukraine-Krieg, ehrlich, 4 Jahre, wenn wir uns zum Beten treffen an der FWG, gibt es freitagsabends immer so ein kurzes Gebet für die Ukraine, seitdem der Krieg losgegangen ist. Dann sind da 3 Leute oder 5, wenn es gut läuft 7. Und dann denke ich so, nee, wir sind in Frankfurt, also bei mir zu Hause auf dem Dorf, okay, 7 Leute, die beten, ne? Aber hier müssten da 70 stehen. Also lasst uns doch noch mal ein bisschen von Gott aufmerksam machen. Ich wollte euch jetzt nicht auf dieses Gebetstreffen hinweisen, sondern das ist dann nur ein Beispiel, sondern lasst uns mal ein bisschen lauter werden mit unseren Gebeten. Lasst uns mal zum Herrn schreien. Die Israeliten haben geschrien. In der Bibel steht nicht, und sie beteten ein leises Gebet, sondern da steht, sie schreien zum Herrn. Lasst uns das doch einfach mal machen. Lasst uns doch mal ein bisschen den Barak beiseite legen und uns Jael und Deborah als Vorbilder nehmen. Ich bete noch. Herr, komm du uns entgegen. Herr, komm du uns entgegen, damit wir dich verstehen können, damit wir sehen können, damit wir mehr erfahren können, damit wir sicherer werden in dem, was du von uns willst. Deborah war so sicher. Ich bin nicht immer so sicher. Und Herr, ich bete, dass wir als Christen hier in Frankfurt, dass wir eine ganz neue Sicherheit gewinnen können, indem wir auf dich schauen, indem wir versuchen, diese Geschichten zu verstehen, die Erfahrungen der Menschen von damals zu hinterfragen, zu durchdringen. Herr, und ich frage dich, wo bist du heute? Wo können wir dich finden? Und welchen Auftrag gibst du uns? Und solange wir den nicht kennen, schreien wir zu dir. Ja, wir beten für das Ende dieses Ukraine-Krieges. Wir beten dafür, dass die Russen sich zurückziehen in ihr Land und dass sie das Land der Ukraine unangetastet lassen. Wir beten für jeden Einzelnen, der da kämpft, auf welcher Seite auch immer. Das sind Menschen und sie kämpfen. und manche sterben auch. Herr, und wir beten für die vielen Konflikte, die wir alle sehen und von allen hören, weil wir Internet und Fernsehen haben und die Zeitung lesen und weil wir einfach besser informiert sind als die Leute früher. Aber es hilft uns gar nichts. Herr, deshalb kommen wir zu dir und wir bitten dich, dass du unsere Gebete erhörst. Und wer das auch so sieht, sagt laut: Amen.